HR Info. Das Interview.
Mit Dirk Wagner. Wer abends kurz nach Sonnenuntergang in den Himmel schaut, kann manchmal einen rasenden Stern entdecken. Einen hellen Lichtpunkt, der nicht blinkt und auch keine Geräusche macht. So sehen wir am Boden die internationale Raumstation. Die Italienerin Samantha Cristoforetti hat 200 Tage lang in diesem rasenden Stern gelebt, als Astronautin der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Aus 400 Kilometern Höhe hat sie einzigartige Eindrücke von unserem Planeten bekommen, aber auch mit dem Alltag in der Schwerelosigkeit zurechtkommen müssen. Über all das hat sie ein Buch geschrieben, es heißt »Die lange Reise«. Darüber und über ihre aktuellen Pläne habe ich mit Samantha Cristoforetti auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen. Frau Cristoforetti, ich habe Ihnen zum Einstieg ein Musikstück mitgebracht, einen Titel, den Sie wahrscheinlich kennen werden. Wir hören mal rein. Jetzt hat es, glaube ich, Klick gemacht. Ja, wir können noch mal ein bisschen die Musik drunter liegen lassen. Oh, what a night von den Four Seasons. Da strahlen Sie über das ganze Gesicht. Was verbinden Sie mit diesem Song?
Das war tatsächlich einer der Songs, die ich ausgewählt hatte für eine sehr spezielle Nacht. Das nenne ich oft die perfekte Nacht. Das war die Nacht, an der ich gestartet bin auf eine Soyuz-Rakete zum Weltraum, zur Raumstation. Und da ist es tatsächlich so, dass die Zeit so eingeplant ist, dass man ungefähr 2,5 Stunden vor dem Start einsteigt in die Soyuz-Kapsel, die auf dieser Rakete sitzt. Und die Zeit ist so gemessen, dass wenn alles gut läuft mit den ganzen Checks vor dem Start, man hat so gute 30, 40 Minuten dann freie Zeit, sagen wir mal, Wartezeit. Und dann dürfen sich alle drei Astronauten so Songs auswählen und die werden dann gespielt im Kopfhörer. Das ist ja ganz nett und das war eine von meinen Songs.
Das heißt, Sie haben da einen MP3-Player dabei, den Sie in die Technik der Kapsel stecken? Nein.
Nein. Das wird dann reingespielt vom Kontrollzentrum. Die haben halt einfach einen Player da und die halten den Mikro dran, glaube ich. Das ist sehr low-tech.
Das war im November 2014, die Nacht des Starts ins All für Sie. Sie beschreiben das in Ihrem Buch als einen Moment des vollkommenen Glücks. Sie schreiben, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Glück. Warum war dieser Moment so eine große Erleichterung für Sie?
Ja, weil es endlich losging. Ich meine, das war der Zeitpunkt, auf den ich jahrelang hingearbeitet hatte, direkt als Astronautin, als in der Ausbildung und dann sagen wir mal so indirekt vielleicht mein ganzes Leben, weil ich habe schon seit meiner Kindheit davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen und irgendwann, natürlich, das war jetzt nicht Sinn und Zweck meines jeden Handels, aber das war jetzt das große Traum meines Lebens und auch sehr viele Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe, das stand ja immer im Hintergrund und ja, und dann ging das endlich los und das war alles irgendwie perfekt. Ich meine, ich hatte eine tolle Besatzung, mit der ich mich super gut verstanden hatte. Meine Familie und Freunde waren da und wir hatten uns toll verabschiedet. Und
Sie leben im Prinzip Ihren Traum in diesem Moment.
Ja, genau. Das ist einfach ein Moment, das alles ein bisschen so kondensiert. In diese kleine Zeit ist so viel Bedeutung, also so eine Dichte von Bedeutung in diesem kleinen Moment, wo man halt startet.
Um das auch zu verstehen, Sie wurden 2009 ausgewählt als einzige Frau im neuen Astronautenteam der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. 6 neue Leute waren damals also auf dem Weg ins All, einer davon der Deutsche Alexander Gerst. Das heißt, bis zu Ihrem Flug haben Sie gut 5 Jahre lang trainiert und warten müssen. War die Freude auch deshalb so groß, weil diese lange Zeit sich endlich aufgelöst hat in diesem Moment, in dem die Triebwerke gezündet haben und es endlich losgeht?
Ja, das ist tatsächlich so. Und das Buch auf Deutsch heißt übrigens Die lange Reise und ja, das bezieht jetzt nicht unbedingt auf die Mission selbst, sondern wirklich auf diese ganze Lebensreise. Die Mission ist praktisch das Ziel sozusagen. Und ja, ich meine, das ist auch sehr schwierig manchmal zu vermitteln, weil viele Leute fragen Astronauten, ja, wie war das in diesem Moment? Woran hast du gedacht? Oder wie hat sich das angefühlt, dass du die Erde gesehen hast? Und das ist wirklich schwer zu vermitteln, weil die Prägnanz und die Bedeutung von diesen Momenten, das kommt von der ganzen Geschichte, die davor kommt. Also das muss man fast ein bisschen alles miterzählen und miterleben, damit wirklich die Schwere von diesem Moment mit begreifen kann.
Das beschreiben Sie auch sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch, diese Jahre der Vorbereitung, Man steigt mit ihnen in ein Schwerelosigkeitsflugzeug, man steigt mit ihnen in den Raumanzug, in ein Tauchbecken, wo sie Manöver in der Schwerelosigkeit trainieren. Das heißt doch aber andersrum gesagt, als Astronautin oder Astronaut arbeitet man die meiste Zeit am Boden.
Natürlich, klar.
Denkt man ja normalerweise nicht.
Und das Schwierigste und das, was einen eigentlich fast emotionell mehr mitreißt, ist wirklich die Vorbereitung, weil da ist man wirklich auch öfters mit seinen Grenzen konfrontiert, da ist man unter Druck, man ist immer beobachtet, man ist immer bewertet. Man weiß ja nie, ob das alles gut läuft. Ich meine, jede Kleinigkeit könnte dann wirklich einem einen Strich durch die Rechnung ziehen, weil
auch Dinge, für die sie gar nichts können. Also wenn zum Beispiel irgendwas Medizinisches entdeckt wird auf einmal.
Ja, genau. Und das war tatsächlich auch bei mir der Fall. Also Gott sei Dank war das am Ende nichts. Aber ich habe da wirklich einen Monat lang nicht gewusst, ob das jetzt wirklich weitergeht oder nicht, weil doch irgendwie ein Verdacht auf ein medizinisches Problem da war. Und da kann man einfach nichts machen. Und das war irgendwie 6 Monate oder so vor dem Start und nach der ganzen Vorbereitung und so, dann könnte wirklich alles schief gehen wegen etwas, wofür er gar nichts kann.
Nehmen Sie uns mal mit auf die Raumstation. Also nach diesem Moment, nach diesem War the Night, sind Sie ja in nur 6 Stunden zur internationalen Raumstation hochgeflogen. So lange haben Sie in dieser Soyuz-Raumkapsel gesessen, sehr beengt, und dann schweben Sie in diese Raumstation hinein. Was war das für ein Gefühl?
Also das war wieder mal so ein Gefühl der Riesenfreude, der Erleichterung, wirklich ein Gefühl, angekommen zu sein. Jetzt bin ich endlich mal eine Bewohnerin der Raumstation geworden. Das ist jetzt mein Heim für die nächsten 6 Monate.
Haben Sie das in diesem Moment auch gleich so realisiert oder kommt einem das dann doch wie ein Traum vor? Weil auf einmal passiert das, worauf man jahrelang hingearbeitet hat.
Es ist natürlich, ich glaube, es ist schwer zu rekonstruieren, genau was man jetzt in einem Moment denkt. Aber Sie haben schon recht. Also in dem Moment ist man jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, also etwas zu denken, sondern man ist eh mit dem Erleben beschäftigt und mit dem Tun und mit dem Gucken und mit dem Entdecken. Ich glaube, das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe irgendwie meinen Weg zu einem Fenster gefunden, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig mich bewegen konnte, weil ich meine, das Schweben muss auch gelernt werden, und dann irgendwie habe ich es doch geschafft, irgendwie zu diesem Fenster zu kommen, und da war plötzlich die Erde da unten, und die hat sich so wie ein Fluss, weil das war so ein relativ großes Fenster, aber nicht ein von diesen Fenstern, die einen Blick auf die Seiten erlauben. Also man sieht jetzt wirklich nur ein Stück Erde, die runterfließt wie ein Fluss, und das war so ein Gefühl, weil du denkst einfach, mein Gott, so ein Blick, den muss man sich wirklich erkämpfen, also das hat jetzt nicht jeder.
Wir machen mal ein kleines Spiel. Ich beschreibe Ihnen eine Situation an Bord der Raumstation und Sie sagen, geht oder geht nicht. Erste Situation, den Kaffee ganz normal aus der Tasse trinken. Geht oder geht nicht?
Wenn man eine spezielle Tasse hat.
Tatsächlich? Ich dachte, man muss immer einen Strohhalm nehmen.
Normalerweise schon. Das macht man auch so. Aber es war tatsächlich der Fall. Also bei meiner Mission, hatten wir eine Espressomaschine irgendwann, also Richtung Ende der Mission.
Auf der Raumstation?
Ja. Das war so ganz besonders. Inzwischen ist die auch nicht mehr da, aber das war so eine Art Test, ob man das jetzt machen kann. Und gleichzeitig wurden so spezielle Tassen mitgeschickt mit einer speziellen Form. Und da kann man tatsächlich so eine Flüssigkeit reintun, wie zum Beispiel Kaffee, und daraus kann man trinken. Also man muss sich vorstellen, der Grund, wieso man jetzt nicht aus der Tasse trinken kann, ist, es gibt 2 Gründe. Eine davon, die Flüssigkeit könnte dann rausfließen, wenn man die Tasse rumschwebt.
Dann hätte man den Kaffee vor sich schweben, so als Kugel.
Genau. Ja. Aber wenn man einfach so macht, jetzt kann man das im Radio nicht sehen. Aber
also langsam die Tasse bewegt?
Ja, aber die Flüssigkeit kommt ja nicht raus, da ist ja keine Schwerkraft, ja, die bleibt man verstecken an der Wand von der Tasse. Also diese spezielle Tasse war so gemacht mit einer Form, so wie ein Herz. Und diese Ecke vom Herz, die war so gerechnet, dass die Kapillarkraft die Flüssigkeit daraus gezogen hat. Das heißt, man konnte dann die Tasse an die Lippen bringen und die Flüssigkeit, die wollte sowieso raus.
Die Tasse war berechnet worden?
Dieser Winkel. Also
in dieser Tasse steckt ein Stück Wissenschaft?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist einfach nicht so, eine runde Tasse geht nicht.
Zweite Situation, einfach mal aus dem Fenster schauen und in aller Ruhe die Erde an sich vorbeiziehen lassen. Geht oder geht nicht?
Natürlich, ja, das haben wir so viel gemacht.
Guckt da nicht einer auf die Uhr und sagt, Frau Cristoforetti, der nächste Dienst steht?
Ja gut, man muss sich schon die Zeit gut aussuchen. Also in Mitte des Arbeitstags geht das nicht, natürlich. Also das ist sehr, sehr dicht getaktet. Aber abends, nachts, an Wochenenden, ich bin öfters mal auch 2 Stunden da am Fenster.
Also man hat schon auch Freizeit, das geht.
Ja, ja,
Dritte Situation, mal eben bei guten Freunden anrufen und sie mit einem Gruß aus dem Weltraum überraschen. Geht oder geht nicht?
Das geht tatsächlich, ja. Mhm. Also es gibt so ein System, das ist so ein Voice-over-IP, also das geht praktisch über das Internet und man kann sich tatsächlich einwählen ins Telefonnetz und man kann beliebige Nummer auf der Erde anrufen. Und das Schöne daran ist, man kann nicht angerufen werden, man kann nur anrufen.
Das kann ein Vorteil sein, hat man seine Ruhe vor irgendwelchen stressigen Anrufen. Viele Astronauten beschreiben die Erde ja als sehr verletzlich, weil man von dort oben sieht, wie dünn die Atmosphäre ist, die uns das Überleben ermöglicht. Sie beschreiben in Ihrem Buch aber eher die Schönheit und auch das Majestätische der Erde, also die Sonnenaufgänge zum Beispiel oder Nordlichter, die Sie beobachtet haben. Hat unser Planet gar nicht so verletzlich gewirkt auf Sie?
Also ich habe das jetzt nicht so stark empfunden, was jetzt nicht bedeuten soll, dass es dieses Problem nicht gibt. Es ist nicht so sehr das Planet, das verletzlich ist. Also ich hatte eher das Gefühl, dass wir sind verletzlich. Also wir sind wirklich nur ein Augenblick. Also wir als Menschen sind jetzt wirklich ein Augenblick in der Geschichte vom Planeten. Also dem Planeten ist es egal, ob es uns gibt oder nicht. Ich meine, das merkt die Erde ja nicht. Also wir haben ein Problem, aber wir sind verletzlich. Also wir sind prekär auf dieser Erde. Wir müssen aufpassen auf uns und die Situation der Atmosphäre ist im Moment sehr kritisch. Aber das weiß ich jetzt mehr im Kopf, weil wie ich, so wie wir alle, wir wissen ja das inzwischen. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis. Also von da oben habe ich tatsächlich wirklich die Schönheit von der Erde genossen.
Sie hören HR Info, das Interview mit der italienischen Astronautin Samantha Cristoforetti, die 200 Tage auf der internationalen Raumstation war und über diese Reise und vor allen Dingen auch über die Vorbereitungen ein Buch geschrieben hat. Es heißt dann auch Die lange Reise. Ich hatte das eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt vor, was passt jetzt ganz gut für unsere Interviewbox. Das ist so ein Ritual, dass wir hier bei HR Info das Interview haben. Das ist unsere Box, die wir immer speziell für jeden Interviewgast befüllen. Ich gebe sie Ihnen mal. Okay. Können Sie aufmachen und können Sie mal beschreiben, was Sie darin vorfinden?
Oh, wow. Das ist die USS Voyager.
Also ein Raumschiffmodell haben wir reingepackt von Star Trek, von der Fernsehserie. Für diejenigen, die jetzt im Star Trek-Universum nicht so zu Hause sind, das ist aus der Serie Raumschiff Voyager. Es geht um ein Raumschiff, das durch einen Zwischenfall in einen weit entfernten Bereich unserer Galaxie geschleudert wird und die ganze Serie besteht eigentlich darin, wie die Mannschaft versucht, zurückzukehren zur Erde. Die Kommandantin ist eine Frau, nämlich Captain Catherine Janeway. Und das Interessante ist, dass sie auf der Raumstation oben ja mal so eine Star Trek-Uniform sich übergezogen haben. Und das war die von Raumschiff Voyager.
Das stimmt, ja.
Warum ausgerechnet die?
Also es war, als ich auf der Raumstation war, war so ein kleines Jubiläum. Also im Januar 2015 war das 20-jährige Jubiläum von der ersten Ausstrahlung, von der ersten Folge von Voyager. Und das war jetzt für meine Lebensgeschichte ein wichtiges Moment gewesen, weil im Januar 95 war ich in den USA als Austauschschülerin und das fand ich so cool. Damals war in Deutschland ein bisschen mehr, aber in Italien war damals Star Trek eigentlich sehr wenig bekannt und nicht so populär. Und ich habe immer wieder so Folgen spät in der Nacht angucken müssen. Und jetzt plötzlich bin ich in den USA und Star Trek ist die ganze Zeit im Fernsehen und dann ist diese neue Serie da und ich kann die wirklich von Anfang an, vom Tag 1 folgen. Also das fand ich super. Und dann noch dazu gibt es diese Captain Janeway, also eine Kommandantin und die Chefingenieurin, also die Bordingenieurin.
Ja, sie strahlen total, wenn sie darüber erzählen. Also das scheint auch durchaus was mit ihrem Leben zu tun zu haben.
Ja, ich glaube, das hat mich tatsächlich inspiriert als Jugendliche. Es ist natürlich schwer zu beurteilen. Hat das wirklich meinen Lebensweg gesteuert? Ich weiß es nicht, wer kann das sagen. Aber ich habe zumindest 20 Jahre danach noch eine starke emotionelle Verbindung dazu gespürt. Und ich wollte eigentlich was machen, sogar mit Captain Janeway, also der Schauspielerin. Das hat dann nicht geklappt. Aber ich hatte inzwischen schon diese Uniform im Internet irgendwie Auffinde gemacht und bestellt. Und ich habe sie dann trotzdem mitgenommen und mit der NASA irgendwie verhandelt, dass ich die auch fotografieren durfte, weil da gibt es strenge Regeln. Also man kann jetzt keine Werbung oder so machen. Das heißt, ich durfte Star Trek jetzt nicht explizit erwähnen. Mhm. Aber natürlich.
Man erkennt es aber sehr deutlich, dass das ein Star Trek
ist. Und ich habe das dann gepostet auf Twitter mit einem Zitat von Captain Janeway und ihrer Liebe für Kaffee. Also dann, wenn diese Kaffeemaschine dann geliefert wurde. Und das hat natürlich alle haben das verstanden.
Wo wir aber gerade über Inspiration und über Vorbilder reden. Es gibt ja vielleicht Personen, Frauen, die Sie früher inspiriert haben. Und da würde ich gerne mit Ihnen ein kleines Spiel dazu machen. Ich habe hier einfach mal drei Fotos mitgebracht von bekannten Frauen. Ich räume gerade mal unser Raumschiff wieder zur Seite, weil wir so ein bisschen beengt sind hier in unserem Aufnahmecontainer. Und da würde ich gerne wissen, ob eine von denen vielleicht sogar früher ein Vorbild für Sie war und wenn nicht, welche Sie vielleicht am ehesten als Vorbild erachten würden. Da hätte ich zum einen Marie Curie, Physikerin und Chemikerin und auch die einzige Frau, die 2 Nobelpreise bekommen hat. Dann haben wir hier Amelia Earhart, Pionierin der Luftfahrt, hat als erste Frau den Atlantik überquert. Und weil Sie natürlich Italienerin sind, musste ich auch noch jemand aus Italien nehmen. Aha. Sie schauen schon ganz erwartungsvoll. Ich habe mir Gianna Nannini ausgesucht. Popstar aus Italien. Jetzt, wenn Sie eine von denen aussuchen müssten.
Also ich würde sagen, wahrscheinlich dann Amelia Earhart.
Die Pilotin.
Die Pilotin, ja.
Habe ich mir fast gedacht, weil Sie ja eine Ausbildung gemacht haben zur Kampfpilotin bei der italienischen Luftwaffe. Was hat Sie an der Fliegerei fasziniert?
Ich glaube, es war diese Tatsache, dass man Technik, Abenteuer, körperliche und psychologische Leistung, dass die Fliegerei alles das erfordert. Also technisches Können oder Verständnis, fliegerisches Können und das auf eine relativ extreme Art und Weise, weil ich meine, ein Kampfjet zu fliegen ist jetzt nicht das gleiche wie bei Lufthansa zu fliegen, das ja auch sehr viel erfordert natürlich, aber hätte mich persönlich weniger gereizt. Diese Sache jetzt Maschinen zu fliegen, die wirklich an der Grenze von der technischen Leistung sind, das hat mich unheimlich gereizt. Ja.
Sie haben diese Ausbildung bei der italienischen Luftwaffe gemacht, das heißt, Sie haben ja auch potenziell dafür trainiert, um im Ernstfall in den Krieg zu ziehen. Auf der ISS geht es dagegen um friedliche Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Wie passt denn das zusammen?
Ja, ich meine, wir leben ja in demokratischen Ländern und zur Souveränität von Ländern allgemein. Da gehört natürlich auch, dass man eine militärische Fähigkeit hat. Sonst ist die Handlungsfähigkeit von einem Land doch relativ begrenzt. Das merken wir, glaube ich, auch in Europa heutzutage. Deswegen glaube ich, das gehört zu einem Land dazu. Und wenn ein demokratisches Land sich entscheidet, doch militärisch zu wirken, dann ist es natürlich eine demokratisch getroffene Entscheidung. Und da gibt es halt Leute, die sich dazu bereit erklären, das direkt zu tun. Aber das sind jetzt wir alle als Bürger dieser Länder, die das entscheiden.
Das wird ja auch immer politisch entschieden. Aber es gibt ja diese beiden Karrieren. Entweder kommen Astronautinnen und Astronauten so aus der Wissenschaftlerecke oder sie kommen ja zum Beispiel aus einer Kampfpilotenausbildung. Ja. Wenn man dann oben auf der Raumstation ist, spielen diese Nationalitäten dann tatsächlich keine Rolle mehr?
Und eigentlich verbinde das, dass die Leute auch sagen, ich meine, aus Zufall, meine zwei Kollegen, die mit mir auf der Soyuz geflogen sind, die waren beide auch Kampfpiloten von der US Air Force eine und von der russischen Luftwaffe der andere. Und das hat uns eigentlich verbunden, weil wir hatten so viele gemeinsame Erfahrungen, die wir irgendwie teilen konnten.
Bei Gianna Nannini mussten Sie gerade sehr schmunzeln. Die ist ein Popstar. Mhm. Sind Astronauten und Astronautinnen nicht auch Popstars?
Ist heutzutage ein bisschen so. Also zumindest in Europa ist es so, weil Astronauten jetzt nicht so viele sind. Und jetzt in jedem Land gibt es eigentlich sehr wenige. Und jede von uns, also wenn wir fliegen, dann sind wir halt plötzlich die Helden im eigenen Land. Also ich meine, jeder in Deutschland kennt den Alex und sehr viele Leute kennen mich
Alexander
in Italien.
Ich wollte gerade sagen, in Italien ist das wahrscheinlich bei Ihnen genauso. Da wird durchaus ja auch mit in der Öffentlichkeit geworben für Raumfahrt, für den Astronautinnenberuf.
Ja, ich meine, das ist Teil vom Job. Also das gehört wirklich zur Job Description. Also wenn man Astronauten einstellt, da steht ja drin, Astronauten müssen das und das und das und das machen und auch so als Ambassadors für bemannte Raumfahrt und
also Wissenschaft als Botschafter
dienen. Und das gehört auch zu den Auswahlkriterien. Also ich glaube, man kann so gut jetzt technisch und fliegerisch und so weiter vorbereitet sein, aber wenn man jetzt ein Mensch ist, der irgendwie es gar nicht schafft, in der Öffentlichkeit aufzutreten, dann kann man eigentlich nicht Astronaut werden. Das gehört auch ein bisschen zum Job.
HR Info, das Interview heute mit der italienischen Astronautin Samantha Cristoforetti, die vom November 2014 bis Juni 2015 genau 200 Tage lang auf der internationalen Raumstation war. Frau Cristoforetti, die Raumstation kostet, das wird immer so gesagt, Aufbau und Betrieb etwa 100 Milliarden Euro schätzungsweise. Jetzt würde niemand dieses Geld ausgeben, um Ihnen den Lebenstraum zu erfüllen, Astronautin zu werden. Was haben die Leute auf der Erde von ihrem Ausflug ins All?
Also man kann das natürlich von verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Also konkret, was wir tagtäglich auf der Raumstation machen und versuchen, so viel wie möglich zu machen, ist Wissenschaft zu betreiben. Und zwar ist die Raumstation ein Weltraumlabor ein Labor in der Schwerelosigkeit.
Sie selber sind auch zum Versuchsobjekt geworden. Sie haben ganz viele medizinische Versuche gemacht.
Ja, weil sehr oft möchte man wirklich den menschlichen Körper untersuchen und dann bietet sich an, dass die Astronauten halt da sind. Aber jetzt nicht nur, also man kann ja Zellen untersuchen, kleine Tiere, kleine Pflanzen, aber auch im physikalischen Bereich gibt es eigentlich sehr viel Materialwissenschaften, Verbrennungswissenschaften, aber auch Grundlagenphysik. Also ganz, ganz viele Disziplinen, für die irgendwie die Schwerelosigkeit eine Rolle spielt und wichtig ist, weil man plötzlich das Phänomene beobachten kann und messen kann, die man unter Einwirkung der Schwerkraft, die es gar nicht gibt, oder man kann sie einfach nicht beobachten und messen.
Sie haben zum Beispiel auch Fruchtfliegen gezüchtet in der Schwerelosigkeit. Warum macht man das?
Also die Fruchtfliegen sind ein sehr beliebtes Modelltier in der Biologie, weil sie sich sehr schnell vermehren. Das heißt, man kann sehr schnell mehr Generationen Experimente machen. Und das Genom, also das DNA, ist sehr gut bekannt. Und die werden auf der Erde auch sehr viel benutzt. Und dann war eben dieses Experiment da, wo man eben mehrere Generationen züchten wollte, um zu sehen, wie sich die Adaptationen, die Schwerelosigkeit weitergibt an die nächsten Generationen. Das war einer der wenigen Experimente, die eigentlich nicht so auf Anhieb geklappt hat. Die sind tatsächlich verstorben. Das Habitat war wahrscheinlich ein bisschen zu feucht und das ging halt nicht. Aber ich habe gehört, die wollen das nochmal versuchen.
Jetzt gibt es immer wieder das Argument, warum Astronautinnen und Astronauten ins Weltall schicken, das können doch alles auch Satelliten machen. Angenommen, man würde morgen aufhören, Menschen ins All zu schicken. Was glauben Sie, würde der Menschheit, was würde uns dann fehlen?
Also wir würden auf jeden Fall nicht uns weiter erweitern, sozusagen. Also ich glaube, es gehört schon ein bisschen dazu, dass wir jetzt angefangen haben, Schritte zu machen, um die Erdoberfläche zu verlassen. Also wir können jetzt robust und zuverlässig in der Erdumlaufbahn leben und arbeiten. Und das ist der klare nächste Schritt, ist dann Mond und dann Richtung Mars. Und ja, ich meine, man kann sich streiten, wie schnell und wie teuer und wie viel Geld investieren, aber dass das jetzt kommt, ich glaube, das verstehen wir alle. Wieso sollten wir jetzt als Menschheit auf Ewigkeit auf der Oberfläche der Erde leben? Das ist ja auch sehr langfristig betrachtet gefährlich, ja? Weil da kann ja wirklich jederzeit ein Asteroid eintreffen. Man kann ja nur die Dinosaurier fragen, leider sind sie nicht mehr da. Sie hatten ja aber auch kein Weltraumprogramm. Also irgendwann wird es passieren. Und klar, das ist jetzt, wir können das, also dass wir jetzt darauf vorbereitet sind, das ist jetzt wirklich eine langfristige Sache. Ich meine, wenn jetzt in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren ein riesen Asteroid eintritt, gut, da hat uns die bemannte Raumfahrt nichts gebracht. Aber langfristig gesehen und irgendwann, wenn man jetzt ja auf einer langen Reise ist, dann muss man halt die ersten Schritte auch machen.
Sie denken als Astronautin tatsächlich auch in so langen Zeiträumen, in so langen Dimensionen?
Als Astronautin oder vielleicht als Mensch, also ich meine, das gehört auch dazu. Ich meine, wir müssen uns um unsere Probleme kümmern, aber auch daran denken, dass wir jetzt wirklich nur ein bisschen temporär auf dieser Erde sind, dann kommen halt die nächsten Generationen und ja. Also dass ich 10.000 Jahre, 100.000 Jahre später, wenn doch das Asteroid eintrifft, dann werden die Leute, die Menschen, die dann am Leben sind, dankbar sein, dass wir was unternommen haben jetzt.
Also mehr als ein Abenteuer.
Genau.
Das war HR Info, das Interview mit der Astronautin Samantha Cristoforetti über ihre Mission zur Internationalen Raumstation und über ihren Werdegang von der Ernennung zur Astronautin bis hin zur Landung nach 200 Tagen Aufenthalt im All hat sie ein Buch veröffentlicht. Es heißt Die lange Reise, Tagebuch einer Astronautin, erschienen im Penguin Verlag. Das Interview gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.